vorwegschicken, das ist jetzt tatsächlich ein ziemlich spezialisiertes Crunchy-Thema. Also wir werden nicht jetzt hier so einen Rundumschlag um die halbwegs bekannten Begriffe, die Gramsci geprägt hat, Hegemonie und so weiter, historischer Block, das wird es jetzt hier nicht geben, sondern wir konzentrieren uns tatsächlich auf diese Staatsfrage, die eben doch von eminenter Wichtigkeit ist. Das Kurzreferat von Dietmar Dart hat ja schon gezeigt, dass es also gerade in der deutschen Gesellschaft, aber nicht nur in ihr, also unglaubliche Residuen romantisch-anarchistischer Vorstellungen gibt, die meiner Meinung nach auch schon von den Wahlkampf, von der Wahlkampfzeit von Helmut Kohl her ganz geschickt ausgenutzt worden war. Also den Staat zurückfahren, den Staat schlank machen und so weiter. Das war eine äußerst populäre Vorstellung, die natürlich nicht nur dem liberalen Bürgertum, Sitzbürgertum wichtig war, sondern letztlich bis ganz, ganz tief in die Gesellschaft gewirkt hat. Selbst bei denen, die sich also gegen den bürgerlichen Staat vielleicht als kämpferisch empfunden haben. Und es ist eben bis heute nicht beseitigt. Die Vorstellung, dass den Staat, den Nationalstaat, dass man den eigentlich gar nicht braucht, die gibt es natürlich auch in linken Organisationen bis tief hinein in die Linkspartei, dass sozusagen diese anarchistische Vorstellung findet man ja wieder auch in den übertriebenen Hoffnungen, die in die Europäische Union gesetzt werden, was also hier der kapitalistisch-liberale Staat nicht bewältigt hat, das kann nur angeblich die Europäische Union bewältigen. Ja. Obwohl die Zweifel daran sichtlich immer größer werden und immer größer werden müssen, ist dieses Denken also auch aus linken politischen Strukturen nicht beseitigt. Ja. Insofern ist doch eine Rückbesinnung auf die Notwendigkeit, über den Staat als solchen nachzudenken, nicht nur über den, in dem wir leben, der natürlich zu kritisieren, zu verändern, letztlich zu beseitigen, sondern auch, was künftig für einen Staat notwendig ist. Natürlich kann Gramsci, der schon 1937 im faschistischen Kerker starb, darauf nicht auf alle unsere aktuellen Fragen eine Antwort geben, aber doch einige Anstöße und darauf will ich also eingehen. Noch eine methodische Frage vorangestellt. Aus meiner Sicht ist es nicht besonders günstig, sich nur auf die Gefängnisschriften von Gramsci zu stützen. Das sind ja das, was Deutsch jetzt auch vorliegt, aber die Leserschaft ist ziemlich, für die Leser ist es ziemlich schwierig, mit den Gefängnisschriften fertig zu werden. Das hängt natürlich damit zusammen, dass das eigentlich keine fertigen Manuskripte sind, dass das auch für Gramsci selber, das musste er ja einfach so aufschreiben. Er hat zwar von den meisten Artikeln auch nochmal Abschriften angefertigt und da einiges verändert und korrigiert, aber er hat selber immer auf die Vorläufigkeit dieser Ausarbeitungen, hat darauf aufmerksam gemacht. Und das wird leider viel zu selten gesagt oder überhaupt nicht gesagt. Es wird oft versucht, einen neuen, kanonisierten Theoretiker dahinzustellen, der er nun wirklich nicht war. Und eine weitere Sache kommt natürlich noch hinzu, das stand ja auch unter Gefängniszensur. Jede Seite musste also abgestempelt werden. Es ist eine Tarnsprache. Ja, dann ist es auch, sind oft Reaktionen auf Artikel von Zeitungen oder auch von Büchern, die er im Gefängnis erhalten durfte. Und oft ist es gar nicht so einfach festzustellen, wo er einfach nur referiert, was ein anderer geschrieben hat und wo er dann seine eigene Meinung kommt. Ja. Natürlich sind auch Widersprüche, gerade innerhalb der Kategorien Staat, Zivilgesellschaft, sind also auch Widersprüche feststellbar, sodass die Spezialisten sich dann immer streiten. Jeder nimmt das, was ihm selber zu entsprechen scheint. Also ich habe immer sehr dafür plädiert, leider war da bis heute kein Verlag dazu bereit, dass man die Schriften doch noch mal gründlicher publiziert, die Gramsci vor dem Gefängnis geschrieben hat. Gramsci als Politiker ist also viel leichter zugänglich und das, was in den Gefängnisschriften steht, können wir eigentlich auch schon aus seiner politischen Entwicklung heraus und oft auch in Texten, die also vorher sind, im Klartext lesen. Ja, das ist dann später theoretisch verbrämt, auch um den Gefängnisdirektor etwas irre zu führen, ja, führt aber auch die heutige Leserschaft irre. Und ja, also wir werden heute uns also historisch-politisch an Gramsci annähern und da auch meiner Meinung nach ein besseres Verständnis kriegen, insbesondere eben auch was das Staatskonzept anbelangt. Nur ganz kurz, Leben und so weiter werde ich nur in Stichpunkten bringen. 1891 in Sardinien, ziemlich unbemittelt geboren, 1912 Turin mit einem königlichen Stipendium für hochbegabte arme Kinder ausgestattet, fängt er an zu studieren, Geisteswissenschaften, Literatur, aber auch Sprachwissenschaft und tritt auch bereits in die Sozialistische Partei ein, Mitstudent des Palmiro Togliatti. Ja, da will ich es mal bei belassen. Das journalistische Debüt ist bizarrerweise eine Verteidigung Benito Mussolinis, der ja auch Mitglied der Sozialistischen Partei war. Und ja, da ging es um die Frage, die Sozialistische Partei hatte den Kriegseintritt, also so eine Lösung beim Kriegseintritt, so eine Lösung ausgegeben, Italien soll sich praktisch neutral verhalten, nicht teilnehmen und doch irgendwie versuchen, seinen Vorteil rauszuschlagen. Naja, also Gramsci hatte, das war eine ziemlich schwammige Formulierung und Gramsci hatte das wohl auch ein bisschen missverstanden. Er hatte also gedacht, dass Mussolini nicht für den Kriegseintritt wäre. Er hat ihn da verteidigt. Das war aber nicht so. Wenige Tage später trat Mussolini wurde aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen und trat dann offen für einen interventionistischen Kurs ein. Na gut, mehr wollen wir jetzt zu dieser frühen Zeit gar nicht sagen. Wichtig ist, deshalb wäre es auch schön gewesen, wenn Dietmar Dart früh gekommen wäre, er hätte ja auch erst Nachmittag kommen können, wenn wir also das Referat da über Staat und Lenin, Staat und Revolution vorher gehört hätten, weil Gramsci baut darauf nämlich auf. Und also schon ungefähr 1915, 1916 nahm Gramsci und die kleine Gruppe, eine kleine Gruppe um ihn, darunter auch Togliatti, Kenntnis von Lenin. Ja, und zwar ging das da vor allen Dingen um Lenins Initiativen, den Krieg zu beenden und möglichst in eine Revolution zu verwandeln. Also diese Treffen in Zimmertal und Kiental, die wurden wahrgenommen. Und das war auch zustimmend. Und dann die Oktoberrevolution selbst, 1917. Also in Italien war auch eine große, spätestens 1915, 1916 ganz besonders, Antikriegsstimmung da, den Krieg zu beenden und durch das Gesellschaftssystem zu verändern. Also da gab es viele Initiativen. Und die beiden bedeutendsten waren eine Rätebewegung. Und zwar eine in Turin, was damals schon der Sitz der Fiat war, also der größte Industriebetrieb, der also schon Fahrzeuge herstellte, größte Industriebetrieb Italiens, auch die Stadt mit der größten Arbeiterschaft. Und in Neapel gab es auch eine Rätebewegung. Und Gramsci wurde zum Führer der Turiner Rätebewegung, die sich also auf leninistische Grundlagen, soweit es damals überhaupt bekannt war, die Kommunikation hat natürlich nicht so geklappt, wie man sich das heute vorstellen kann, aber doch mit relativ solider Kenntnis von dem, was also in Russland geschehen war. Das war das große Vorbild. Und in der Turiner Rätebewegung war es also so, dass die Fiat-Werke von den Arbeitern selbst besetzt wurden. 1918 bis 1920 haben diese Besetzungen gedauert. Und das Besondere war, dass die Produktion weitergeführt werden konnte, weil also zwar die Mehrheit der Techniker bei dieser Besetzung nicht mitmachte, aber doch ein Teil, der groß genug war. Und dadurch war diese Rätebewegung also ziemlich erfolgreich. Und für Gramsci war das also der Beweis, dass die Arbeiterklasse in der Lage ist, große Industriebetriebe selber zu übernehmen und eben auch eine neue Gesellschaft aufzubauen. Nun waren aber in Italien, das ist ja auch bekannt, auch starke syndikalistische und vor allen Dingen starke anarchistische Bewegungen, die natürlich auch in diesen Räten mit vertreten waren. Wir müssen auch noch sagen, es gab auch Stadtteilräte, sogar Bauernräte. Also sozialistische Bestrebungen waren also nicht nur auf Turin und Neapel beschränkt, aber doch mehr in Norditalien als in Süditalien. Und es gelang nicht, dass die Sozialistische Partei, die war also gegen diese Räte und die lehnten ab, das zu vernetzen oder weiterzuentwickeln. Ja. Allerdings zum Beispiel in Bologna war ein sozialistischer Stadtrat, der auch ziemlich links gewesen sein muss, denn ich weiß jetzt aus anderen Zusammenhängen, dass die den Flüchtlingen der ungarischen Räterepublik Exil gegeben haben und auch Arbeit. Und das funktionierte über anderthalb, wenn nicht sogar bis 2 Jahre, dass die sich dort aufhalten konnten und auch ganz gut integriert waren. Also die verschiedensten Dinge wurden aber nicht so richtig vernetzt, so dass es praktisch doch die Revolution auf ähnlich wie die Oktoberrevolution dann doch nicht möglich war. Und interessant war, dass der bürgerliche Staat dermaßen geschwächt war, eben auch durch Krieg und Wirtschaftskrise, dass er mit dieser Rätebewegung nicht fertig wurde. Und in diese Machtlücke praktisch stieß die faschistische Bewegung, die dann von Mussolini schon geleitet wurde. Und da wurde praktisch außerstaatliche Terrorgruppen bildeten sich, die also jetzt im Grunde genommen diese Rätebewegung, wo sie sie nur packen konnten, also durch Terror und ganz schreckliche Gewaltmaßnahmen, meist außerstaatliche Gewalt, also die das niederstrecken konnten. Ich will mich aber jetzt doch nochmal mit dieser Rätezeit mit Gramsci beschäftigen, weil also wie gesagt, In dieser Zeit gründete sich auch die Kommunistische Partei Italiens 1921, Mitglied der Internationale. Die spalteten sich von den Sozialisten ab, weil die also versagt hatten bei dieser Rätebewegung und bei der Vernetzung der revolutionären Impulse. Ganz wichtig ist eben jetzt, dass Gramsci, der eben nicht nur mit dem Opportunismus der Sozialisten umzugehen hatte, sondern eben auch mit den starken anarchistischen Kräften innerhalb der revolutionären Bewegungen, dass er also in dieser Zeit ganz klar macht, und da gibt es also mehrere Artikel, dass der bürgerliche Staat nicht durch einen Nichtstaat ersetzt werden kann durch die Revolution, sondern dass ein neuer Staat, ein proletarischer Staat geschaffen wird. Und da haben wir jetzt hier das erste Zitat. Das ist aber jetzt nur die Hälfte. Ich glaube, ihr habt es schon gelesen. Wir können jetzt noch. Nee? Ja, dann guckt es euch doch mal an. Es wäre gut, wenn ich es nicht vorlesen muss, dann kann ich meine Stimme etwas schonen.
Ja, Mariana liest es vor.
Ja.
Die Institutionen des kapitalistischen Staates sind zum Zweck der freien Konkurrenz organisiert. Es genügt nicht, das Personal auszutauschen, um ihnen eine andere Richtung zu geben. Der sozialistische Staat ist noch nicht der Kommunismus, das heißt die Einsetzung von solidarisch-ökonomischen Handlungsweisen und Sitten. Er ist vielmehr ein Übergangsstaat, der die Aufgabe hat, mit der Aufhebung des Privateigentums, der Klassen und der nationalen Wirtschaft die Konkurrenz aufzunehmen. Diese Aufgabe kann die parlamentarische Demokratie nicht lösen.
Ja, jetzt geht es gleich noch ein Stück weiter. Die Formel Eroberung des Staates.
Ja, dann stelle ich mich neben. Also die Formel Eroberung des Staates muss in diesem Sinne verstanden werden. Es muss ein neuer Staatstyp geschaffen werden, der aus den Erfahrungen der Vergesellschaftung, der proletarischen Klasse hervorgeht und den demokratisch-parlamentarischen Staat ersetzt. Die traditionellen Institutionen der sozialistischen Bewegung, Gewerkschaften, Parteien, Einführung von Sabine, sind nicht mehr in der Lage, so viel aufblühendes revolutionäres Leben zu umfassen. Ihre Form ist nicht geeignet, die Kräfte, die sich dem bewussten geschichtlichen Prozess anschließen, zu disziplinieren.
Ja, wir müssen noch weitergehen. Das ist ein großer Ausschnitt eines Artikels aus dem Ordine Nuovo, das war die Zeitung der Turiner Räte, die aber auch nach dem Zusammenbruch noch weiter existiert hat.
Die Formel der Eroberung des Staates muss in diesem Sinne verstanden werden. Es muss ein neuer Staatstyp geschaffen werden, der aus den Erfahrungen der Vergesellschaftung der proletarischen Klasse hervorgeht und den demokratisch-parlamentarischen Staat ersetzen. Die traditionellen Institutionen der sozialistischen Bewegung, also die Gewerkschaften und Parteien, sind nicht mehr in der Lage, so viel... Okay, so viel aufblühendes revolutionäres Leben zu umfassen. Das hat man gerade
ja. Die Institutionen sind nicht tot.
Als Funktion der freien Konkurrenz geboren, müssen sie weiter bestehen bis zur Unterdrückung eines jeden Rests von Konkurrenz, bis zur völligen Auflösung der Klassen und Parteien, bis zur Verschmelzung der nationalen proletarischen Diktaturen in der kommunistischen Internationale. Aber daneben muss sich ein neuer Typ von Institutionen, Fabrikräte beispielsweise, entwickeln, staatliche Institutionen, die die privaten und öffentlichen des demokratisch-parlamentarischen Staates ersetzen, Institutionen, die die Person des Kapitalisten in den administrativen Funktionen und in der industriellen Macht ersetzen und in der Fabrik die Autonomie des Produzenten verwirklichen.
Ja, also das ist natürlich jetzt nicht so eine klare Vorstellung schon vom sozialistischen Staat, aber doch ein klares Bekenntnis, dass ein solcher notwendig ist. Und also wie gesagt, das ist im Zusammenhang damit zu verstehen, dass Gramsci also mit ganz starken anarchistischen Elementen in seiner Bewegung konfrontiert war und natürlich auch immer konfrontiert blieb. Das ging bis ins Gefängnis hinein. Ja. Sowas werden Sie in den Gefängnisschriften nicht finden. Ist aber aus meiner Sicht ganz wichtig, weil das eben doch einen bestimmten Standpunkt zeigt. Ne? Und auch klarer ist, als was wir in den Gefängnisschriften dann lesen. Wie ich schon jetzt angedeutet habe, der Faschismus in Italien konnte ja schon 1922 nach der Regierungsgewalt greifen, also 11 Jahre vorher als in Deutschland, und konnte allerdings die bürgerlich-parlamentarische Demokratie und auch die Arbeiterbewegung nicht in derselben Schnelligkeit besiegen, wie das in Deutschland der Fall war. Das hat also 4 Jahre gedauert. Und in diesen 4 Jahren hat also Gramsci sehr wichtige politische, eine sehr wichtige politische Tätigkeit entfaltet, die wir auch in den, deren Widerschein wir in den Gefängnisschriften natürlich kaum finden, die aber sozusagen auch für unser Verständnis, wie sein Verständnis vom Staat sich entwickelt hat, von großer Bedeutung ist. Also die Rätebewegung war gescheitert, die sozialistische Bewegung ganz, ganz stark durch brutalsten Terror, sozusagen wurde die immer weiter dezimiert. Parteitage der kommunistischen Partei mussten bereits im Ausland stattfinden. Also jetzt nicht in Moskau, aber zum Beispiel ein wesentlicher Parteitag, der von Lyon, wo sich Gramsci auch als Parteivorsitzender durchsetzen konnte, der fand in dem französischen Lyon statt. Parteiversammlungen manchmal in Feldern, um sich hier durch die großen Feldpflanzen zu schützen und so weiter. Also ganz schreckliche Bedingungen, die schon an Illegalität erinnern, obwohl die kommunistische Partei noch bis 1926 im Parlament vertreten war und Gramsci auch ihr Fraktionsführer war. Dass er der Parteiführer war, war bereits geheim. Ich will da aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Zunächst war es auch ein linksradikaler Führer, Amadeo Bordiga. Aber diese Geschichten lassen wir jetzt erstmal weg. Der hat dann nicht so eine große Bedeutung. Das war der Anführer der Rätebewegung von Neapel. Aber diese Sache, die auch interessant ist, gehört auch nicht so sehr zum Thema. Wie gesagt, Gramsci leitete die kommunistische Fraktion im Parlament bis 1926, während die praktische Tätigkeit der Partei unter sehr, sehr schwierigen Umständen nur noch möglich war. Allerdings half der Partei, wurde die Partei also in der Massenbasis plötzlich größer, weil die Faschisten, das wird Ihnen vielleicht auch historisch bekannt sein, da gibt es auch einen ganz guten Film drüber, einen sozialistischen Abgeordneten Matteotti, der gegen Wahlfälschungen protestiert hatte, entführten und ermordeten. Und monatelang wurde die Leiche nicht gefunden. Und es wurde immer so getan, als wüsste man nicht, was mit dem Matteotti los war, obwohl es eigentlich ziemlich offensichtlich war, was mit ihm passiert war. Aber die kommunistische Partei und auch die Unità, diese Parteizeitschrift, die es schon gab, die war also an dieser Sache ganz besonders stark dran. Und es haben auch Kommunisten die Leiche von Matteotti gefunden. Mussolini, als das dann nicht mehr zu leugnen war, hat Mussolini ganz frech im Parlament die Verantwortung dafür übernommen. Hat gesagt, ja stimmt, wir waren das, war aber notwendig und so weiter. Ein großer Staatsschädling. Daraufhin zogen sämtliche Parteien aus dem Parlament aus und gründeten ein Gegenparlament im Aventin. Und Gramsci versuchte, die nicht-faschistischen Parteien im Aventin dazu zu bewegen, einen Generalstreik auszuüben. Die Die Situation war auch relativ günstig, weil die Empörung über diesen Mord an Matteotti und wie sich Mussolini verhalten hatte, die war also im ganzen Land sehr groß. Ja, eine günstige Zeit eigentlich, um nochmal dem Faschismus die Stirn zu bieten. Darauf ging also die Partei nicht ein. Und insbesondere auch die Sozialistische Partei ging darauf nicht ein. Und nun vollzog Gramsci einen ganz merkwürdigen und mutigen Schritt. Er kehrte nämlich mit den Kommunisten ins Parlament zurück, sodass so etwa anderthalb Jahre im italienischen Parlament nur noch Faschisten und Kommunisten saßen. Und also in dem Moment, da werden wir jetzt auch gleich uns noch näher mit beschäftigen, wird er zum Retter des bürgerlichen Parlamentarismus. Ja, er sagt, dass die anderen Abgeordneten wollten weder streiken noch im Parlament sich weiter äußern. Die blieben einfach zu Hause. Ja, bis Mussolini 1926 dann sagte, die Parteien sind ja gar nicht mehr da, dann können wir es auch verbieten. Ja, also das war durch Passivität, hatte sich der bürgerliche Staat selber aufgelöst. Ja, Gramsci war jetzt aber so weit, dass er sagte, also die sozialistische Revolution in Westeuropa ist zunächst mal gescheitert, diese revolutionäre Welle, die nach dem Ersten Weltkrieg mehrere Länder erfasst hat, hat jetzt keine Kraft und keine Fortsetzung mehr. Und wenn jetzt auch der bürgerliche Staat noch zusammenbricht, wie es also in Italien der Fall war, damit werden auch die Organisationsmöglichkeiten der Arbeiterklasse zerstört, die sie sich mühseligst erkämpft hat. Ja, also dann wird es keine Zeitung mehr geben. Sie waren ja schon praktisch durch den Terror, mit dem sich der liberale bürgerliche Staat praktisch ergänzte und der ab 1922 dann sogar die Regierungsgewalt hatte. Also er sah sozusagen das deutlich voraus, was sich dann auch im deutschen Faschismus realisiert hat, dass auch der Arbeiterklasse der Einfluss auf die Öffentlichkeit und die Kampfmöglichkeiten, die sie dann eben noch hat, dass die ihr vom Faschismus genommen werden. Ja? Und deshalb wird er also, er verändert seine Einstellung zum Staat. Ja, wir haben in diesem ersten Abschnitt also noch diese Auffassung, dass der bürgerlich-parlamentarische Staat sofort durch einen sozialistischen ersetzt werden muss, weil er eben nicht in der Lage ist, sozusagen zur Revolution zu führen und so weiter und so weiter. Aber die Revolution ist jetzt sozusagen im Moment gar nicht möglich. Es geht um die Bewahrung der organisierten sozialistischen bzw. kommunistischen Kräfte. Ja, und da hält er praktisch nun das Parlament am Laufen. Ja. Es gibt auch tatsächlich ein berühmtes Streitgespräch zwischen Mussolini und ihm in dieser Zeit, das in Gramscis Frühschriften publiziert ist, leider auf Deutsch nicht existiert. Aber das ist eben sehr interessant, da sieht man, wie der Faschismus auch zum Diskurspiraten geworden ist. Also Mussolini behauptet da, was wollt ihr Kommunisten überhaupt? Wir, die Faschisten, haben doch die russische Revolution hier bei uns in Italien vollzogen. Also er stellt sich als Leninist praktisch dar. Ja? Und Gramsci sagt, naja, hier aber die Banken und so weiter, ist es überhaupt nicht. Also aus seiner Sicht ist das keine Revolution, was die vollzogen haben. Aber Mussolini stellt sich als linker Revolutionär dar. Hatte ja auch viele Formen der Arbeiterbewegung, also diese Massenaufmärsche und so weiter, kopiert und übernommen. Als erster eigentlich, was dann die deutschen Faschisten auch schrittweise machen. Ja, also da gibt es ein berühmtes Streitgespräch zwischen den beiden, was da im Parlament stattgefunden hat. Also wie gesagt, das merkwürdigerweise, obwohl die Genossen, die da vor Ort arbeiteten, schon unter großer Lebensgefahr standen. Im Parlament funktionierte noch. Diese parlamentarische Gruppe funktionierte auch. Ich will jetzt auch das Biografische ein bisschen weglassen. Gramsci hat doch 2 Jahre mal in Moskau da verbracht, aber eher Anfang der 20er Jahre, das lassen wir jetzt mal weg. Da hat er auch noch Lenin kennengelernt und so, das lassen wir mal weg. Ich komme jetzt zu seinen Schlussfolgerungen, die euch vielleicht so, die sind ziemlich bekannt, die sind in verschlüsselterer Form, also auch dann nochmal in den Gefängnisschriften drin, aber er hat das eben in mehr im Klartext auch schon vorher formuliert, dass also der Sturz des alten Staates in Russland eine ganz andere und einfachere Angelegenheit war als in Westeuropa. Und dass also der Weg der Revolution ein anderer sein wird. Ja, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ja. Könntest du noch mal lesen, bitte? Ja.
In den Ländern des fortgeschrittenen Kapitalismus besitzt die herrschende Klasse politische und organisatorische Reserven, die sie beispielsweise in Russland nicht besaß. Das bedeutet, dass die schwersten ökonomischen Krisen keine sofortigen Rückwirkungen auf politischem Gebiet haben. Der Staatsapparat ist sehr viel resistenter, was man auch glauben könnte, und es gelingt ihm in Krisenmomenten viel mehr regimetreue Kräfte zu organisieren, als es die Tiefe der Krise ahnen lassen würde.
Das ist also aus den, das ist also aus den vor dem Gefängnis geschriebenen, aus einem Artikel vor dem Gefängnis noch geschrieben. Jetzt kommen wir zu einigen Passagen, die dann in den Gefängnisschriften sind, die aber so das ähnlich, also die das ähnlich formulieren. Nochmal ein paar neue. Ja, von mir zum Teil ergänzt, ja, aber man sieht, wo das Gramsci-Zitat ist.
Also Sabine, die politischen und organisatorischen Reserven, die in Russland nicht existiert hatten, waren unter anderem, und hier Zitat Gramsci, die legale politische Freiheit und die religiöse Freiheit. Weiter Sabine, diese und eine Fülle neuer kultureller Phänomene sah Gramsci als Funktionen der, Zitat, Zivilgesellschaft an, die in Russland, Zitat, unterentwickelt und gefroren gewesen sei. Deshalb konnte der alte Staat, obgleich er allmächtig gewesen war, durch einen Staatsstreich hinweggefegt werden. Im Westen dagegen sah man im Erzittern des Staates, Zitat Gramsci, sofort eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter dem eine robuste Kette von Festungen und Kasematten lag.
Also hier kommt der Begriff der Zivilgesellschaft, der taucht eigentlich erst im, in den Gefängnisschriften auf. Der muss vielleicht auch kurz erwähnt werden, also kurz erklärt werden, obwohl es auch nicht einfach ist, eine eindeutige Definition. Ja? Gramsci widerspricht sich da auch. Aber Funktionen der Zivilgesellschaft, also die Zivilgesellschaft sind also die Gruppen und Menschen, die also jetzt nicht unbedingt, teilweise auch, aber also die Überbauten im Staat oder eines Staates organisieren. Nicht? Und das kann natürlich staatlich geförderte Überbauten sein, wie Schulsystem und so weiter. Aber es können auch, die Zivilgesellschaft kann auch oppositionelle Elemente enthalten, je nachdem, das will ich jetzt auch beides schon mal nennen, ja, weil die Zivilgesellschaft also nicht unbedingt ein, nur ein mechanischer Ausfluss der ökonomischen Basis oder der politischen Verfasstheit einer Gesellschaft ist. Ja. Sonst bräuchten wir uns um Opposition und Veränderung der Gesellschaft gar keine Gedanken mehr zu machen, wenn das so mechanisch wäre, was leider im vulgär-marxistischen Verständnis oft viel zu mechanisch angesehen ist. Aber dafür steht natürlich Gramsci nicht. Wieso also in Russland die Zivilgesellschaft unterentwickelt und gefroren? Also im Grunde genommen Friedrich Gramsci stellt, wie übrigens, da gibt es parallele Stellen bei Lenin. Also in Westeuropa, auch in Italien, konnte also der größte Teil der Arbeiterklasse schon lesen und schreiben, las Zeitungen, hin und wieder auch mal Bücher. Gramsci wird da auch in anderer Stelle ganz explizit Frauen mehr als Männer. Aber das sind schon wieder Details, die wir jetzt hier nicht brauchen. Jedenfalls, während in Russland die Kultur des Volkes, der großen, großen Mehrheiten, also im Grunde genommen noch bei der Religion stehen geblieben war, im Analphabetismus und in der Religion, auch natürlich die politische Organisiertheit der Menschen war überhaupt nicht so durchgreifend, wie sie also bereits in Westeuropa und auch in Italien war. Das sieht Gramsci als diese großen Unterschiede. Deshalb sagt er, war also die Revolution, die Durchführung der Revolution staatsstreichartig praktisch in Russland einfacher oder viel, viel einfacher als in Westeuropa, wo also diese die von der Zivilgesellschaft geschaffenen Strukturen, also die ganze Presselandschaft, die eben auch schon die Arbeiterklasse konsumierte, der ganze kulturelle Apparat, der schon existiert, der analysiert ja schon 1918 die Massenkultur mit, also ähnlich streng wie später die Frankfurter Schule als großes Manipulationsinstrument der Gehirne. Ja, das, während in Russland das sozusagen durch die Religion alles noch ging. Ja, also diese ungeheure Entwicklung von kulturellen Manipulationsmechanismen sieht er also jetzt als Revolutionshindernis. Ja? Und die also den ganzen revolutionären Prozess verändern, wahrscheinlich verlangsamen. Ja? Und also eigentlich auch als was Negatives. Trotzdem müssen wir jetzt auch schon sagen, auch die Organisation der Arbeiterklasse, ihre Zeitungen, ihre politischen Büros, ihre Organisationsform in Gewerkschaften und in Parteien ist natürlich auch bis zu dem Zeitpunkt sind Funktionen der Zivilgesellschaft gewesen. Ne? Deshalb also der bürgerlichen Zivilgesellschaft. Und der Faschismus hat das aber alles wieder vernichten wollen und auch vernichtet und in Frage gestellt. Deshalb, also wie gesagt, keine ganz eindeutige negative Konnotierung der bürgerlichen Zivilgesellschaft, ja, die zwar jetzt als Revolutionshindernis auftritt, die aber gleichzeitig einen gewissen Spielraum für die Klassenkämpfe des Proletariats schafft. Und jetzt kommen wir zum nächsten.
Ja, das, was du angekündigt hast, ja. Zu den neuen Festungen und Kasematten zählte Gramsci neben den politisch-rechtlichen auch alle im weitesten Sinne kulturellen Faktoren. Zitat, jene Aktivitäten, die heute unter die Formel juristisch indifferent fallen und die unter der Herrschaft der Zivilgesellschaft stehen, welche ohne Sanktionen und ohne genaue Verpflichtungen wirkt, die aber dennoch einen kollektiven Druck ausübt. Und objektive Resultate bei der Ausarbeitung von Sitten, Denk- und Handlungsweisen in der Moral und so weiter. Träger der Zivilgesellschaft sind die sogenannten privaten Organisationen wie die Kirche, die Gewerkschaften, die Schulen. Die Presse sei aber der dynamischste Teil dieser ideologischen Basis, aber nicht der einzige. Alles, was direkt oder indirekt die öffentliche Meinung beeinflusst oder beeinflussen kann, gehört ihr an. Das heißt, die Bibliotheken, die Schulen, die Zirkel und Clubs verschiedener Art bis hin zur Architektur, zur Anlage der Straßen und der Straßennamen.
Ja.
Sozialismus im Westen könnte sich, so Gramsci, erst nach einer länger anhaltenden Stellungskrieg zwischen den Klassen durchsetzen.
Ja, also diese kulturellen Barrieren, die sich der bürgerliche Staat mit der Zivilgesellschaft erstmal selber aufbaut gegen Aufklärung und Bewusstseinswerdung des Proletariats, das sind diese Kasematten und Festungsgräben, die das Proletariat auch erobern muss im Verlaufe des revolutionären Prozesses. Ja? hier komme ich jetzt, muss ich doch mal schon eine kleine Zwischenbemerkung machen. Das ist eine Sache, die heute fast vergessen ist. Ja, die Vernachlässigung von Kulturpolitik durch unsere Partei oder Parteien ist also ein unglaublicher Skandal. Und das heißt, wir werden überhaupt nicht voranschreiten, wenn man den Menschen nur als Homo economicus anspricht und alle anderen Ansprachen den bürgerlichen Medien überlässt. Dann wird man praktisch auch auf der Stelle treten. Ja. Gramsci wird ja hier schon sehr explizit, ja, Schule, Zirkel, Clubs, Bibliotheken, Straßennamen, das sind alles umkämpfte Dinge, aber es wird doch sehr, sehr, heute wird sehr, sehr wenig um das gekämpft. Ja. Und insofern ist das auch meiner Meinung nach wie vor sehr aktuell, aber diese Frage der Kultur, der Zivilgesellschaft und so weiter, würde ich gerne mal in einer anderen Veranstaltung noch ausführen. Wir kommen jetzt doch wieder mehr auch auf die Staatsfrage zurück, ja, obwohl das beides miteinander zusammenhängt. Ja, Gramsci spricht ja auch vom integralen Staat, da kommen wir aber später noch etwas dazu. Ich möchte jetzt noch auf eine weitere Funktion der Zivilgesellschaft vielleicht kommen. Das gehört jetzt eigentlich noch dazu.
Das, was man öffentliche Meinung nennt, ist eng verbunden mit der politischen Hegemonie. Das heißt, sie ist die Nahtstelle zwischen Zivilgesellschaft und politischer Gesellschaft, das Synonym für Staat, zwischen dem Konsens und der Gewalt. Wenn der Staat eine wenig populäre Aktion in Gang setzen will, bildet er präventiv die adäquate öffentliche Meinung, das heißt, er organisiert und zentralisiert bestimmte Elemente der Zivilgesellschaft.
Tja, nur ganz kleines aktuelles Beispiel: Impfproblem mit den Masern. Ne? Aber wie gesagt, auch der Staat nimmt natürlich, obwohl er sich hierfür völlig, also obwohl so behauptet wird, die Medien, alles wäre vollkommen unabhängig, stimmt natürlich nicht. Es gibt da tausenderlei Verbindungen, wie also der Staat, nicht zuletzt auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und so weiter, wie also der Staat nach wie vor da tief auf Einfluss nimmt. Aber wie gesagt, bei Gramsci ist es eben auch so, auch die Hoffnung, einen neuen Staat errichten zu können, geht im Grunde genommen nur über einen Kampf innerhalb der Zivilgesellschaft. Ja, Sozialismus wie in Russland, wo also die meisten Bauern nicht die geringste Ahnung davon haben, das war ja die Mehrheit der Bevölkerung, was das überhaupt ist, was das sein könnte. Sowas wäre also in Westeuropa und in den modernen Industriegesellschaften überhaupt nicht mehr möglich. Ja, ja. Also dem Faschismus gelang es also, auch den bürgerlich-parlamentarischen Staat hinwegzuwischen, die bürgerliche Zivilgesellschaft in einem totalitären Machtanspruch auch fast ganz zu vernichten. Interessant ist jetzt, dass Gramsci in den Gefängnisschriften eigentlich sogar auch schon von so einem, also so ein Totalitarismuskonzept, wie es durch andere dann erst viel später und auch in anderer Weise entwickelt worden ist, gesprochen hat. Das natürlich auch in Auseinandersetzung mit anderen italienischen Philosophen der damaligen Zeit, Gentile, der sich ziemlich an den Faschismus, also der sich völlig dem Faschismus verschrieben hatte und dessen totalitäres, wurde auch so genannt, Staatssystem offen verteidigte. Und Benedetto Croce, der eigentlich auch sein Lehrer gewesen war und der also dann doch eher das liberale bürgerliche Konzept weiter aufrecht erhielt. Interessant ist, dass Gramsci zwischen einem linken und einem rechten und einem ja, faschistischen Totalitarismus unterscheidet. Also ihm war natürlich nicht entgangen, dass in der Sowjetunion also nicht gerade Demokratie herrschte. Er hat auch, das sind ja auch berühmt, das eine seiner letzten Handlungen, als er noch in Freiheit war, bevor er 1926 also verhaftet wurde, war ein Brief an die Komintern zu schicken, wo er zum Streit zwischen Trotzki und Stalin Stellung nahm, über den er natürlich auch nicht hundertprozentig informiert war. Ja, jedenfalls spricht er sich im Namen der Partei für die stalinsche Richtung aus. Also ist ja auch ganz logisch, Sozialismus in Westeuropa war aus seiner Sicht im Moment nicht möglich. Es ging eher darum, also die kommunistischen Kräfte zu erhalten und möglichst zu stärken. Also insofern konnte er gar nicht für Trotzki sein. Aber er mahnt also doch an, dass das nicht mit der Vernichtung einer der beiden, der Kampf war noch gar nicht entschieden zu der Zeit, das sollte nicht mit der Vernichtung einer der beiden Fraktionen vorangehen, sondern also in einer innerparteilichen Auseinandersetzung. Ja, und er erinnerte auch daran, in Italien ist der Faschismus dabei, die Demokratie zu vernichten, und wir können eigentlich unseren Leuten gegenüber nur weiter sind wir argumentationsfähig, ist, wenn nicht jetzt dasselbe auch in der Sowjetunion passiert. Also das ist, sind diese berühmten Briefe, die er da an die Komintern schrieb. Die schickte er an Togliatti, der damals der Kominternvertreter der Kommunistischen Partei in Moskau war. Der gab sie aber nicht weiter, weil er das schon... Er war näher an den Ereignissen dran, also er war der Meinung, dass Gramsci sofort exkommuniziert würde, wenn das also jetzt wirklich der Komintern weitergegeben würde. Der hat die einfach behalten. Ja, wie er später auch die Gefängnishefte nicht an die Komintern weitergegeben hat, sondern sie sind ja nach, in die Sowjetunion gekommen, über die Schwägerin von Gramsci, nachdem er tot war, und er hat die auch behalten, weil er sich nicht sicher war, ob damit also richtig umgegangen würde. Gut, aber das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Dann kam es also zur Haft von Gramsci in Italien, zunächst mal einige Jahre der Widerstand sehr schwierig, auch nicht organisierbar, ist ja denn schon 1937 gestorben, war zeitlebens sehr krank und so weiter. Jetzt ist noch wichtig, er hatte ja im Gefängnis einen indirekten Kontakt zur Partei, also auch zu Togliatti in Moskau, und zwar über einen italienischen Gelehrten, also der kommunistischen Partei in einer gewissen Zeit nahegestanden hat. Näheres interessant, will ich aber auch nicht ausführen. Ich komme jetzt im Moment gar nicht auf den Namen, das ist verrückt, also manchmal klickt es so aus, ist aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls war der, später komme ich vielleicht auf den, der hatte einen Lehrstuhl in Oxford bekommen. Piero Safa, genau. Ja. Genau. Safa hatte einen Lehrstuhl in Oxford oder in Cambridge, und Rai konnte aber nach Italien reisen und hatte auch Zugang zum Gefängnis, zu Gramsci, hat ihn also regelmäßig besucht, und der hatte ihm übrigens auch das kostenlose Konto in einer Buchhandlung eingerichtet, sodass Gramsci sich Bücher und Zeitschriften bestellen konnte und so weiter. Und über diesen Safa sind also dann bestimmte Nachrichten auch zu Togliatti weitergeleitet worden. Gibt es auch Streit, was und was nicht und so weiter. Darauf will ich jetzt auch nicht eingehen, sondern nur auf das Wesentliche. Also Gramsci stellte sich vor, oder besser gesagt, so ist es ja auch gekommen, dass der Widerstand gegen den Faschismus überparteilich organisiert werden muss. Also dass die Kommunisten nach diesen schweren Niederlagen, die es ja waren, auf gar keinen Fall auf der Position jetzt bleiben könnten, Diktatur des Proletariats sofort im Anschluss an den Faschismus. Also er stellte sich vor, dass die Kommunisten die Resistenz organisieren müssten, also aber was eben der Aventin nicht geschafft hatte, ein aktives, möglichst breites gesellschaftliches Bündnis gegen den Faschismus zu organisieren. Und also erstmal diese Frage Diktatur des Proletariats nicht mehr in den Vordergrund stellen, sondern verfassunggebende Versammlung. Und das ist ja auch, das ist sozusagen seine letzte Botschaft an die Partei gewesen, die natürlich eine der politischen Taktik ist. Ja, wir haben nicht keinen Grund anzunehmen, dass Gramsci alles, was er vorher über den Staat gesagt hatte, dass er das in irgendeiner Form zurückgenommen hat oder über die Perspektive. Aber das ist doch sehr wichtig und zeigt eben, was er für ein kluger politischer Denker war, obwohl er nun schon viele Jahre aus dem politischen Geschehen auch herausgenommen worden war. Ja, in den Gefängnisschriften gibt es noch eine wichtige Präzisierung von den Vorstellungen, die also teilweise auch in der Arbeiterklasse waren, durch bestimmte Formulierungen von Marx und auch von Engels über das Absterben des Staates. Und jetzt möchte ich mal auf Domenico Losoglu verweisen, der in seinem Buch über Gramsci schon klargestellt hat, dass Marx und Engels diese Formel vom Absterben des Staates, die natürlich, sagen wir mal, den ungebildeteren Teil Linker bis heute begeistert, jetzt kommen wir auch wieder auf diese anarchistischen Strömungen und so weiter, dass Marx das und Engels das eigentlich auch nur sozusagen taktisch gegenüber den anarchistischen Strömungen in dieser Form aufgeschrieben haben. Und dass es aber gerade bei Engels also sehr viele Revisionen dieses Konzepts gibt. Nicht? Wir brauchen bloß daran zu erinnern, er hat ja selber gesagt, also keine Fabrik würde funktionieren, wenn man nicht die Zeit einhält und die Leute zu bestimmten Gesetzen zwingt, die eben den Arbeitsablauf festlegen und so weiter. Also mit totaler Freiheit und jeder macht, was er will, wird also keine moderne Gesellschaft aufrechtzuerhalten sein. Und natürlich muss es auch einen Staat geben. Ja, aber wie gesagt, diese populäre Vorstellung des Absterbens des Staates oder dass die Staatsfunktionen immer schwächer werden und so weiter, das ist also auch ist eine bis heute kräftige Vorstellung. Ich weiß, dass wir das auch immer in den Marxismus-Leninismus-Seminaren der DDR hatten, wurde aber schon da auch sehr belächelt, auch von den Referenten und so weiter, ohne dass man sich da, naja, es war ja offensichtlich, das konnte nur keiner mehr behaupten, dass wir keinen Staat mehr hätten. Und das ja auch nicht, aber es war auch schwierig, Marx irgendwie in Frage zu stellen. Also es war eine merkwürdige Angelegenheit. Ja. Und ich möchte jetzt mal vorstellen, dass Gramsci also da meiner Meinung nach etwas geschicktere Formulierungen gefunden hat, die aus meiner Sicht also die Demokratisierung des Staates in Aussicht stellen. Er war sich natürlich im Klaren, was natürlich auch für Marx, Engels und für Lenin erst recht vollkommen klar war, dass der Staat ja nicht nur repressive Funktionen hat, nicht? Und oder repressive Funktionen gegenüber denn vielleicht der Bürgerklasse, im Sozialismus niedergehalten werden müsste. Der Staat hat ja auch organisatorische Aufgaben, also sagen wir mal Gesundheitsfürsorge, Schulsystem und so weiter und so weiter. Also nicht nur repressive Formen, und insofern muss also irgendwie der Staat erhalten bleiben, aber nicht in der Form der Repressionsmaschine, wie er also in den meisten kapitalistischen Gesellschaften doch vorrangig existiert und dessen Stärkung wir ja auch gerade immer wieder erleben. Ja, also diese Repressionsfunktion, die aber nicht die einzige ist, die der Staat hat. Ja, also ich möchte jetzt hier noch einige Zitate von Gramsci vorstellen, die eben ja, sozusagen die Zukunft des Staates, wie er sich das vorstellt. Aber das war natürlich, das sind die wenigen utopischen Vorstellungen, die er überhaupt geäußert hat. Nicht, dass überhaupt Qualität von Marx, Engels und Lenin, dass eigentlich wenig Utopie da ist, sondern eher ein praktisches, an Realitäten anknüpfendes Denken. Ja.
Also der Staat löst sich nicht auf, sondern wird demokratisiert, das war der erste Schritt. Die bürgerliche Klasse ist saturiert. Nicht nur verbreitet sie sich nicht, sondern sie löst sich auf. Sie assimiliert nicht nur keine neuen Elemente, sondern deassimiliert einen Teil ihrer selbst. Oder zumindest sind die Deassimilierungen bei weitem zahlreicher als die Assimilierungen. Eine Klasse, die sich selbst als geeignet setzt, die gesamte Gesellschaft zu assimilieren und die zugleich wirklich fähig ist, diesen Prozess vorzubringen, führt diese Auffassung vom Staat und vom Recht zur Vollendung, bis sie schließlich das Ende des Staates und des Rechts konzipiert, insofern sie überflüssig geworden sind, weil sie ihre Aufgabe erfüllt haben und von der Zivilgesellschaft aufgesogen wurden.
Ja, also hier ist vielleicht noch ein bisschen unklar, was er meint, kommt in den anderen Formulierungen noch besser dort. Also die Funktionen des Staates werden von der Zivilgesellschaft, also von den Bürgern, mehr und mehr ausgefüllt und, oder zumindest kontrolliert. Ja? So stellt er sich das vor. Ja, was aus meiner Sicht, so drückt es jetzt hier nicht aus, aber das ist ja auch ein bisschen das Gefängnis-Kauderwelsch, muss man sagen, dass der Staat in die Bürger oder die Bürgerschaft selbst den Staat in die Hand nehmen. Ne?
Ziel des Staates ist dessen eigenes Ende, sein eigenes Verschwinden, das heißt das Wiederaufgehen der politischen Gesellschaft in der zivilen Gesellschaft.
Ja, das ist praktisch nochmal dasselbe.
Und über die Verwechslung von Zivilgesellschaft und politischer Gesellschaft, gleich Staat, denn es ist festzuhalten, dass in den allgemeinen Staatsbegriff Elemente eingehen, die dem Begriff der Zivilgesellschaft zuzuschreiben sind. In dem Sinne könnte man sagen, Staat ist politische Gesellschaft und Zivilgesellschaft. Das heißt, Hegemonie gepanzert mit Zwang. In einer Staatslehre, die diesen als tendenziell dem Erlöschen und der Auflösung in der regulierten Gesellschaft unterworfen begreift.
Regulierte Gesellschaft ist das Wort für Sozialismus und Kommunismus.
In einer solchen Gesellschaft, ist in einem solchen Staat, ist das Thema fundamental. Das Element Staat, Zwang, kann man sich in dem Maße als erlöschend vorstellen, wie sich immer beträchtlichere Elemente von regulierter Gesellschaft oder ethischem Staat oder Zivilgesellschaft durchsetzen.
Ja, aber hier kommt noch was.
Über die Verwechslung von Zivilgesellschaft und politischer...
Na, hier ist es jetzt nicht.
Wo ist das jetzt noch? Was hier? Ende, bitte schön.
Ja, na, dann lesen
Moment,
wir das.
Moment, das ist es.
Ja.
Über die Verwechslung von Zivilgesellschaft und politische Gesellschaft, das heißt also Staat. Wenn die historische Einheit von Zivilgesellschaft und politischer Gesellschaft dialektisch verstanden wird, in dieser Gesellschaft verschwimmt die herrschende Partei nicht organisch mit der Regierung, sondern ist Instrument für den Übergang von der zivilpolitischen Gesellschaft zur regulierten Gesellschaft. Insofern sie beide in sich aufnimmt, um sie aufzuheben und nicht deren Widerspruch fortzusetzen.
Ja, also die Zivilgesellschaft assimiliert die Funktionen des Staates, ja, aber der natürlich dadurch nicht frei von Zwängen ist. Ja. Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, also hier der ethische Staat und so weiter, da wird Gramsci natürlich als Hegelianer erkennbar. Das ist natürlich die italienische Übersetzung des ethischen Staats. Von Hegel. Ich will jetzt noch mal ein bisschen kurz darauf eingehen, wie er so die verschiedenen Staatstypen auch analysiert hat. Also historisch Ende des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert. Also er sieht den liberalen Staat, als Nacht, der sich selbst als Nachtwächterstaat oder auch als Polizeistaat sieht. Seine Funktionen sind auf die Wahrung der öffentlichen Ordnung und die Einhaltung der Gesetze begrenzt. Die politische Entwicklung wird von den privaten Kräften der Zivilgesellschaft vorangetrieben, die gleichfalls als Staat zu verstehen sind oder Teil des Staates. Akteure der Zivilgesellschaft im liberalen Staat stammen ausschließlich oder fast ausschließlich aus den Kreisen der ökonomisch privilegierten Klassen. Selbstverständnis und Funktionen der Zivilgesellschaft sind dann auch geprägt von deren Interessen. Philosophischer Gegenpart des Nachtwächterstaats ist der Stato Ethico, also der bei Hegel sittlicher Staat heißt. Dieser postuliert, so Gramsci, eine autonome erzieherische und moralische Aktivität des Staates gegenüber seinen Bürgern auf der Grundlage des Laizismus. In der Realität habe der Nachtwächterstaat in reiner Form nur in den liberalen Wunschträumen existiert. Denn mit der Entwicklung des Industrialismus machten sich Elemente des ethischen Staats notwendig. Institutionen der öffentlichen Bildung und der Gesundheitsvorsorge wurden unabdingbar. Es entstanden staatlich geförderte und regulierte Systeme öffentlicher Wohlfahrt. Nach Gramsci enthält jeder moderne Staat Elemente des ethischen Staats oder des sittlichen Staats, den er auch Kulturstaat nennt. Insofern eine seiner wichtigsten Funktionen darin besteht, die große Masse der Bevölkerung auf ein bestimmtes kulturelles Niveau zu heben. Ein Niveau, der den Entwicklungsnotwendigkeiten der Produktivkräfte und daher den Interessen der herrschenden Klasse entspricht. Die Schule als positive Erziehungsfunktion und die Gerichte als repressive und negative Erziehungsfunktion sind in dieser Hinsicht die wichtigsten staatlichen Aktivitäten. Erziehung und Konditionierung des an die Wirtschaftsform angepassten Menschentyps ist aber auch das Ziel sogenannter privater Aktivitäten und Initiativen, die den Apparat der politischen und kulturellen Hegemonie der herrschenden Klasse bilden. In ökonomischer Hinsicht ist der ethische Staat ein interventionistischer Staat. Er entsteht mit den protektionistischen Strömungen oder solchen des ökonomischen Nationalismus. Schon Bismarck in Deutschland und Disraeli in England schufen eine Sozialverwaltung, ein bestimmtes staatliches Personal grundbesitzender und feudaler Herkunft, das den arbeitenden Klassen gegen die Übergriffe des Kapitalismus einen gewissen Schutz gewährte. Fortan mischen und bekämpfen sich die Konzepte des Nachtwächterstaats und des interventionistischen Staats in jedem bürgerlichen Staat, je nach politischem Kräfteverhältnis. Natürlich sind die Liberalen für den Nachtwächterstaat und möchten, dass die geschichtliche Initiative der Zivilgesellschaft und den verschiedenen Kräften überlassen bleibt, die dort mit dem Staat als Hüter der Fairness des Spiels und der Regeln desselben hervorsprießen. Also das schrieb Gramsci in den 30er Jahren, was wir aber eigentlich dann immer wieder erleben. Gerade jetzt, ja, also diese im bürgerlichen Staat, dieser Kampf des Nachtwächterstaats einerseits, dass die Staatsfunktionen also sehr beschränkt werden sollen und dass die wohlfahrtsstaatliche Seite, also das, was Hegel den ethischen Staat nannte, immer weiter zurückgedrängt wird. Ja, also diese Dynamik sieht Gramsci für die kapitalistische Gesellschaft als grundlegend an. Infolge der Revolutionsversuche, na gut, das können wir jetzt im Grunde genommen lassen. Ich möchte bloß noch auf eins hinweisen. Natürlich, Gramsci hatte ja hier schon bei der Turiner Rätebewegung von der kommunistischen Internationale gesprochen, in der dann die einzelnen Staaten irgendwann mal sich zusammenschließen, vielleicht auch in größeren Einheiten sich bilden. Also wie gesagt, sowas hat es auch in der kommunistischen Bewegung gegeben. Man ist dann doch aber auch zu der Vorstellung gekommen, auch schon Stalin, dass sozusagen allzu viel Überstaatlichkeit gar nicht möglich ist. Ja, dass also die Entwicklung zum Sozialismus doch auch von der nationalstaatlichen Ebene aus geschehen muss, aus einer historisch konkreten Situation, die man nicht einfach von einem Land zum anderen übertragen kann. Gramsci hatte das ja auch erst gedacht, nicht? Als diese Rätebewegung in Turin losging, dachte er, er könnte jetzt die Oktoberrevolution da fortsetzen. Nicht? Was sich aber als schwerer Fehler erwies, oder als Irrtum erwies. Und naja, auch spätere Entwicklungen in der kommunistischen Bewegung sind natürlich dann doch drauf gekommen, dass, ja, dass auch die Entwicklung zum Sozialismus also eine nationalstaatliche Basis noch hat. Wieso das nun heute anders sein soll, viele Linke also auch denken, wenn man sich mit Europa befasst, genügt das. Und die in mühseligen Klassenkämpfen errungenen Verbesserungen für die großen Mehrheiten in den entwickelten Gesellschaften würden dann einfach auch automatisch erhalten bleiben, obwohl wir sehen, dass sie immer weiter, also im Grunde genommen verloren gehen. Griechenland ist ja das beste Beispiel. Dankeschön. Dann, ja, also wie gesagt, diese Europa-Euphorie kann man also eben auch gerade, wenn man sich mit Gramsci vertiefter beschäftigt, überhaupt nicht teilen, weil er natürlich sehr früh das auch für die kommunistische Bewegung selber erkannt hat. Und ja, da gibt es eben sein Konzept, das nationale Populare, also das ist so ein national und populär, ja, das ist sozusagen so eine Formel, die er besonders im kulturellen Bereich anwendet, die aber auch im politischen Bereich. Also er meint, dass eine Entwicklung, also bei der Kultur ist es einfacher zu verstehen, dass also ein großes Kunstwerk oder so weiter im Grunde genommen nur international auch wirken kann, wenn es ganz tief national und konkret in einer konkreten Gesellschaft verwurzelt ist. Ja? Und nur sozusagen über die konkrete historische und kulturelle Verwurzelung auch überhaupt nur das international verstanden wird. Ja? Scheint in der heutigen Logik ein Widerspruch zu sein, aber für ihn steht das also ganz fest. Deshalb also diese bei ihm häufig vorkommende Attribute, nationale Bindestrich populare. Da haben wir Schwierigkeiten immer, ihr habt es ins Deutsche zu übersetzen, aber national und populär oder national und volkstümlich, hat man gesagt. Er hat auch den als abgrenzenden Begriff popularesco, also populistisch oder populistico gibt es auch. Popularesco, populistico, damit meint er die Diskurspiraterie der Faschisten, die also sich das linke Begriffssystem versucht haben anzueignen und also sozusagen damit sich Einfluss zu verschaffen. Ich glaube, jetzt sind die wesentlichen Sachen, die man vorschicken muss, vor der Diskussion gesagt. Und ja, Sie können jetzt Fragen stellen.
Naja, ich würde sagen, erstmal ganz herzlichen Dank, Sabine, also für die.